in den Charts nichts Neues. Sorry, dass ich da eure rosaroten Nostalgiebrillen zertreten muss, aber gequirlter Pop-Wahnsinn war damals nichts und ist's geblieben. Von den Crash-Test-Dummies. Mariah Carey sinniert weiterhin, wie es ohne mich wäre.
Schlimm.
Und schlimm, genau. Und Tour Unlimited schwadronieren über ein echtes Ding. Lichtblick waren für mich NoFX mit Punk in Trublic, Machine Head mit dem ultrafetten Mosh-Monster Burn My Eyes und die New York Hardcore-Legenden Madball veröffentlichen ihr erstes Brett, Set It Off. 25 Minuten aufs Maul. Ach, auch 30 Tage später, für mich immer noch Referenzmaterial. Im Kino debütiert die Beverly Hillbillies sind los, The Crow die Krähe und In den Straßen der Bronx. Ich kann leider zu keinem was sagen, alle nicht gesehen. Wolfgang, wie war es bei dir?
War die Krähe wirklich schon 94?
Ich dachte, das Internet
96
lügt nicht.
Gewesen.
Aber falsch egal. Gedacht, jetzt deraile hier nicht mein Intro.
Ja, doch. Nee, aber von dem Rest habe ich auch nichts gesehen. Ich habe die Krähe habe ich im Kino gesehen, aber ansonsten, ne, nix.
Okay. Und was war sonst noch so in der Weltgeschichte los? Roman Herzog wird erster gewählter Bundespräsident des wiedervereinten Deutschlands und tritt sein Amt am 1. Juli an. Leroy Burrell sprintet in 9,85 Sekunden über die 100 Meter und stellt damit einen Weltrekord auf, der bereits 2 Jahre später aber an Donovan Bailey abgegeben werden musste. Bill, die Zigarre Clinton, besucht Berlin. Er baut den deutschen Satz ein in seine Rede: Amerika steht an ihrer Seite, jetzt und für immer. Gut, schlecht gealtert. WM in den USA. Brasilien wird Weltmeister. Zu viel Sonne in Hessen. Als erstes Bundesland löst Hessen den Ozonalarm aus und verhängt ein zeitweiliges Tempolimit von 90 km/h auf Autobahnen. Heutzutage würden die dann gleich AfD wählen. Freie Fahrt für freie Bürger. Heißester Tag seit Wetteraufzeichnung. Im brandenburgischen Ort Preschen werden 39,9 Grad gemessen. Ich glaube, seit den 30 Jahren ist der Rekord auch irgendwann mal gebrochen worden.
Ja.
Damit aber ein herzliches Willkommen beim Zocksofa-Podcast. Dein Podcast mit dem rosaroten Rückblick in die Welt der Videospiele von vor 30 Jahren. Dieses Mal dabei Super Metroid, Cotton 100%, Grindstormer und Heavenly Symphony für das Mega-CD. Und natürlich wie immer mit am Start der Wolfgang. Hallo Wolfgang.
Hallo Chris. Schön dich zu hören, schön zu sprechen und ich freue mich auf den Juli 1994.
Frisch aus dem Urlaub.
Ja, ich komme aus dem Urlaub.
Auf unserer Showbühne.
Und du ja fast auch, ne? Nee, du hast keinen Urlaub gehabt.
Ich hatte 2 Tage frei und habe in diesen 2 Tagen über 400 Seiten Projektmanagement gelernt.
Yes.
Das sehr war gut. Ja, und das ganz kurz, wie krass es eigentlich ist, wenn du, warte mal, ich bin jetzt 47, das heißt, ich habe circa 35 Jahre nichts mehr gelernt. Nee, stimmt nicht ganz.
Dumm geboren, nee, nichts dazugelernt.
Aber warte mal, bin ich jetzt doof? Das stimmt, nee, es stimmt nicht ganz. Aber 30 Jahre fast nichts mehr gelernt. Also ja, so, ich sage jetzt mal 12. Klasse halt noch. Ja, ja. Danach Berufsschule. Ja. Aber mei, wenn die Schule die Straße war, dann mei, rockt man auch so eine Prüfung. Jetzt schauen wir mal, wie das gelaufen ist. Ihr werdet es eh erfahren. In einem Monat habe ich hoffentlich das Ergebnis. Habe letzten Samstag die Prüfung geschrieben. Und ja, wie du so schön mir geschickt hattest, Projektmanagement, also ich habe einen Kurs zum Projektmanager ja gemacht. Projektmanagement besteht zu 90% aus Babysitten und nur 10% das Projekt betreuen. Das ist, fand ich sehr, sehr lustig, als du mir das geschickt hast. Aber als erstes zum Einstieg, was haben wir denn gespielt oder gekauft? Und ich glaube, der Wolfgang macht den Anfang, da sind wir nämlich schnell durch.
Da sind wir ganz schnell durch, genau.
Ich habe ja auch nur ganz wenig diesmal.
Ja.
Ich hatte ja keine Zeit.
Ja, ich ja auch nicht. Ich war ja im Urlaub. Ich habe mich eine Weile auf der in Irland auf der Insel rumgetrieben und habe dort auch ein paar, zwei, drei C-Decks oder wie die heißen. Das sind so An- und Verkaufläden, aber es gab eigentlich nichts Interessantes und es war alles relativ teuer. Jedenfalls habe ich also in der freien Wildbahn nichts gekauft und das Einzige, was ich gekauft habe, kam vorgestern, nämlich das Radiant Silvergun für die Switch in dieser Special Edition mit dem Metallraumschiff. Und die kam von Amazon Japan per DHL Express von Donnerstag weggeschickt in Japan. Montag war es da. Alles toll angekommen. Freue ich mich. Schön für die Sammlung. Und das war's.
Hast du die Packung schon aufgemacht?
Nein.
Also ich bin nicht dazugekommen, weil am Ende ist das ja immer ganz nett foliert da in diese Limited-Boxen. Ich denke aber, man kann sie normal öffnen, ohne dass man gleich irgendwie irgendwelche Labels beschädigt oder so. Mhm. Weil ich würde halt schon gerne wissen, wie dieses Raumschiff von Radiant Silvergun, wie das in Metall ausschaut. Mhm.
Also ich hatte Montag jetzt die Woche auch noch keine Zeit, das mir nochmal genauer anzugucken. Ich habe es nur geguckt, ob es komplett angekommen ist und irgendwelche Dellen draußen dran sind. Aber dem ist nicht so, es ist sehr schön. Ich freue mich.
Cool. Jetzt bin ich gespannt, was du gespielt hast.
Nichts. Bin tatsächlich nicht dazu gekommen, war im Urlaub. Doch ich habe den Mister einmal eingeschaltet und habe gesehen, dass der Splatterhouse-Core jetzt da ist. Allerdings, wenn man kein, wie heißt das, Patreon ist, dann kann man nur ein Demo anschauen, also quasi den Attract-Modus. Aber das sieht schon mal sehr vielversprechend aus.
Ja, aber kommt das irgendwann? Ich wollte dich das sowieso was dazu fragen. Das muss
irgendwann mal kommen, ja.
Das ist doch der Jotego.
Jotego, genau.
Ja? Und ich habe mich gefragt, heute bin ich drüber gestolpert, der hat ja auch den Parodius-Core gemacht, beziehungsweise den Arcade-Core von Simpsons, diesem Beat'em-up. Mhm. Und ist das mittlerweile für Nicht-Patreons bekommbar oder ist das immer noch nur für Patreons? Weißt du das?
Also danach habe ich tatsächlich nicht geguckt, aber ich dachte, es war bei dem immer so, wenn es noch im Beta-Status ist, dann ist es für die Patreons und wenn es dann quasi komplett fertig ist, dann ist es für Update All. Aber.
Ah, okay. Ja, ich muss sagen, Splatterhouse könnte mich fast dazu überreden, dass ich zumindest mal ein, zwei Monate also, bei ihm wieder Patreon bin. Mal schauen.
Es sieht schon sehr cool aus.
Weil ich war eine Zeit lang ja bei ihm Patreon. Mhm. Und dann gab es aber es gab irgendwie so eine Zeit, da kam ein halbes Jahr lang von dem überhaupt nichts. Mhm. Außer dann irgendwie so die Mitteilung, ja, er veröffentlicht auch alles bei den Analoggeräten.
Ah, okay.
Und da habe ich mir so gedacht, ja, finde ich ja toll. Irgendwie, ich habe das so, wie soll ich denn sagen, irgendwie ein bisschen habe ich es ihm krumm genommen, dass er quasi von Analog bezahlt wurde für etwas, was eigentlich schon die Patreons bezahlt hatten.
Ah, okay. Ja, gut.
Und das war dann so ein bisschen so, ja, dann brauchst du ja mein Geld jetzt eigentlich nicht mehr. Und dann habe ich den Patreon halt aufgegeben. Mhm. Aber das kann auch nur ich sein, der da so ein bisschen zimtig drauf reagiert.
Ja, mei.
Ja, also ich habe definitiv mehr gespielt als du.
Ja, nee, ich habe tatsächlich bin noch zu nichts wieder gekommen nach dem Urlaub und genau. Das nächste, was jetzt kommt, ist einfach weiterspielen Last of Us. Das ist ja auch noch nicht durch. Und dann mein The Rue auch noch mal weiterspielen mit Radiant Silvergun. Will ich mal dort endlich mal wieder durchspielen. Da habe ich voll Bock drauf. Ja.
Ah, das auf dem Saturn direkt.
Dann. Genau, direkt auf dem Saturn. Und aber was ich noch erzählen kann, ich habe beim Kumpel, der hatte sich bei der letzten Retro-Börse so ein Philips-Monitor, so ein 14-Zoll-Monitor gekauft. Ganz, ganz genial sieht das da drauf aus. Der hat den Mister da dran angeschlossen und das sieht so gut aus. Also da war ich wirklich, von Socken. Das sah richtig geil aus.
Wie hat das angeschlossen? Über SCART oder?
Nee, über VGA halt.
Ach, über VGA.
Das ist so ein Monitor wie so ein 1084 von Commodore, aber halt irgendein Philips-Monitor, so ein alter.
Okay.
Und das sieht so genial aus. Wahnsinn. Also.
Cool.
Da bin ich kurz hängen geblieben und dachte so, oh. Aber die Vernunft. Ich hab eine große Röhre, das reicht.
Aber es gab ja jetzt wieder hier der Tobi in München, der verkauft gerade vier Bang & Olufsen.
Ja, genau. Ich weiß.
in Top-Zustand. Aber du, bei mir zittert auch jedes Mal der Finger so, genau, und dann lasse ich's, weil für das, was ich so spiele, reicht halt, ich weiß, es ist nicht mehr true to the core, es ist, ja, ich spiele halt nicht mehr auf CRT. Das passt schlicht hier bei mir in den Raum nicht rein. Mhm. Wenn CRT, dann nur noch am Arcade-Automaten, und das ist natürlich auch saugeil, aber zum normalen Zocken habe ich halt einfach, das Schöne ist, dass der Mister halt einfach auch so super mit den Scanlines und was
da ja, das sieht schon gut aus.
Gamma-Kurven und so.
Aber es ist halt wirklich der Unterschied. Also ich hab's nochmal gesehen und dachte dann so, der Unterschied, der ist halt da. Das muss man schon sagen. Und auf diesem Monitor, das war jetzt auch kein Fernseher, der halt wirklich flimmert wie die Hölle. Das ist ja das, was bei meinem, wenn du den einschaltest, bei 60 Hertz geht's ja dann wieder. Aber ich hatte bei dem nicht das Gefühl, dass der besonders stark flimmert. Und das sah so genial aus. Also ich war hin und weg.
Geil.
Ja, naja. Anyway.
Ich habe tatsächlich eher moderne Sachen gespielt, würde ich fast behaupten. Und zwar gab es ja bei Sony bei den State of Play, heißt glaube ich State of Play oder Days of Play, ich weiß gerade nicht, egal. Auf alle Fälle gab es da das Hi-Fi Rush als digitalen Download statt für 30 Euro für 18. Und da hatte ich dann jetzt keine Argumente mehr, das musste ich dann jetzt kaufen. Und habe es auch tatsächlich dann schon bis in Stage 3, glaube ich, gespielt. Das ist dieses, du spielst so einen jungen Typen in Anime-Optik, aber mehr so westlich Anime so ein bisschen. Das ist ein Mix. Japanisch Anime halt und so ein bisschen mit westlichem Touch. Und der hat eine Gitarre und hat aufgrund komischer Zufälle, die zu Beginn gleich erläutert werden, einen iPod in seine Brust eingepflanzt. Und da läuft dann halt die ganze Zeit irgendwie Metal-Musik oder halt Rock-Musik. Und er muss mit dieser Gitarre und passend im Rhythmus dann die ganzen Gegner vertrimmen. Und das in einer, es ist für mich so ein bisschen die Quintessenz von 90er-Jahre-Videospiel. Das fühlt sich einfach total geil an.
Ich weiß, wir hatten schon mal drüber geredet, glaube ich. Bei mir hat es das auch angezeigt. Ich hatte aber, konnte mich irgendwie nicht richtig drum kümmern. Du meinst also die 17 Euro, ich koste es wahrscheinlich jetzt wieder nicht mehr. Nee, jetzt kostet es wieder 30. Nicht.
Musst du wieder abwarten. Das kommt an Weihnachten rum, wird das garantiert auch wieder billiger. Ja. Und mir geht es ja so, es kommt irgendwann eine Disc-Version.
Wahrscheinlich.
Und die will ich dann eben, ja, die kommt über Limited Run wohl. Und die will ich dann kaufen auch.
Ah, die Deluxe Edition kostet, die Standard Edition kostet 29,99 und die Deluxe Edition 23,99.
Ja, na, ja, das, so war es genau, so war es, bis die State of Play war, war das auch so, aber ich habe doch so ein bisschen für mich dieses, die Grenze sind doch bei mir 20 Euro für den digitalen Download und das verfolge ich auch sehr strikt.
Das ist gut.
Und deshalb war dann genau mit den 18 Euro genau richtig für mich. Dann habe ich auf meiner All-Digital PS3 God of War, Ghosts of Sparta gespielt. Da gibt es ja dieses, das ist quasi das PSP God of War. Genau, und das gibt es aber ja als HD-Remaster für die PS3.
Das war doch in dieser
ja auch
Collection,
auf Disc.
Ne?
Ja. Genau, genau. Ja. Und die habe ich ja auch im Schrank stehen, aber so auf der PS3 ist es halt leichter, einfach wenn du es auf der Festplatte hast. Und habe das wieder ein Stück gespielt und das ist, ja, ist halt God of War, so wie ich es immer mochte. Wenig Fragen stellen, viel Blut, viel Schnetzeln. Das ist irgendwie mega. Das macht schon
aufs Maul, genau.
Genau das. Dann hänge ich immer noch dran, wie im letzten Monat auch, bei dem NES Remix. Weißt schon, das ist dieses, was für den 3DS gibt, was jetzt
die Switch
kommen soll.
Die Mini-Kurzspiele, genau.
Richtig, genau. Die habe ich weitergespielt. Das ist so ein typisches abends im Bett noch eine Viertelstunde schauen, dass man die nächsten paar Sterne sammelt. Und das macht halt einfach Laune. Super Spiel.
Cool.
Und ich habe auf dem Saturn Core, und da war ich wieder total begeistert, wie geil der einfach ist, habe ich Sengoku Blade gespielt. Dieses
Tengai.
Tengai. Ursprünglich habe ich es auf der Switch gespielt, also der Horizontal-Shooter halt von Psy-Kyo. Von links nach rechts, alles umballern und bin halt dann wieder drauf gekommen. Die Switch-Version habe ich halt nur im Handheld-Modus gespielt und die sieht ja schon gut aus. Aber die Saturn-Version am großen Screen, was für eine geile Pixeloptik ist das bitte? Die Hintergründe, das ist alles so dermaßen schön. Herrlich. Geiles
cool.
Spiel.
Cool.
Also das hat irgendwie, und es ist halt so genau der richtige Fix, abends halbe Stunde einen Coin reinballern und schauen, wie weit man kommt. Und ich bin irgendwie fünfte oder sechste Stage.
geil.
Und da wird es dann halt einfach wirklich schön. Genau. Und und ein bisschen Eliminate Down habe ich noch gespielt.
Ah, hast du die Limited Run? Nee.
Na, es kam ja der Reprint von 8-Bit. Nee, nicht 8-Bit.
Doch. Ja, doch.
So ähnlich.
I am Retro-Bit.
Retro-Bit,
nein. So war es, genau.
Retro-Bit, genau. Und ich warte noch, dass Dragonbox die Lieferung bekommt. Mhm. Und da bin ich dann dabei. Weil okay. Das stelle ich mir schon original dann in den Schrank, nachdem ich mir das Original nicht leisten kann, mit jenseits der 1.000 Euro.
Und ich's verkauft
leiste hab. Ich mir den, genau, leiste ich mir den Reprint. Genau, dann gespielt. Nee, Quatsch, das war das, was ich gespielt habe.
Genau, gekauft.
Ich wollte noch was zum was ich gespielt habe, erzählen. Und zwar habe ich eine Einladung bekommen zu einer Arcade, einer privaten Arcade, die es in Ottobrunn gibt, bei München. Mhm. Und dort war ich mit meinen Jungs zusammen und es war so cool. Das ist ein, ich weiß nicht, wie groß das ist, ich glaube 200 Quadratmeter, vollgestopft mit Flippern, mit Auto, zum Beispiel Daytona gab es.
Oh, herrlich.
Daytona 2. Es gab dieses Manx TT. Oh. Es gab ein, ich habe vergessen, Tank, World Tanks, War Tanks, irgend sowas. Mhm. Das ist ein Zweispieler-Kabinett, wo du mit einem Panzer durch Tokyo City fährst und immer den Gegner abballern musst.
Okay.
Mega gut. Mega gut. Dann hatten sie, was hatten sie noch? Auf Tonnen von Flippern. Boah. Dann gibt es ein Ranch, irgendein, weiß gar nicht genau, Cruising Exotica oder so gab es, glaube ich. Mhm. Und ein, war das Need for, nee, warte, wie heißt die Serie? Heißt sie Need for Speed? Need for Speed war doch auch, nee. Fast and Furious.
Fast and the Furious, genau.
Fast and Furious. Und da gibt es auch einen Automaten. Mhm, der genau. ganz ähnlich auch zu Cruisin' World ist. Und den haben wir auch gespielt, weil der dort stand. Dann stand ein Mortal Kombat Automat, ein Asterix Automat, ein Donkey Kong Automat. Also irre. Das war cool. Absurd geil. Und das Beste ist, die haben quasi auch immer wieder mal geöffnet, so auf Zuruf, dass du eben als Privatperson bei denen da reinkommen kannst und alles so auf Kumpelebene. Bedeutet, das sind auch alles Sammler. Ja. Und die freuen sich aber eben, wenn da mal jemand zu Besuch kommt.
Ach, wie cool.
Jetzt habe ich schon gesagt, dieses Jahr meinen Geburtstag, wenn du auch kommst noch, fahren wir da alle hin und machen da eine dicke Sause.
Oh, cool. Das fetzt.
Erst essen gehen und super. Danach zocken. Genau, das machen wir.
Boah, habe ich da Bock drauf. Wo du Manx TT gesagt hast. Ah, herrlich. Ja, weil das habe ich auch auf dem Saturn jetzt wieder gespielt. Also richtig am CRT. Keine Ahnung, es ist zwar eigentlich nicht das geilste Spiel, aber es macht einfach Laune.
Ich musste lachen bei Manx TT, weil ich wusste das nicht. Ich habe immer gedacht, man bewegt vorne das Lenkrad.
Nee, du.
Aber also das wie nennt man das? Nee. Ja, das Lenkrad, genau. Das
Lenkrad.
Aber es bewegst du halt nicht, sondern du bewegst ja deinen Hintern.
Genau. Das Motorrad, ja, ne?
Das war genau. Das war echt cool. Nee, hat Laune gemacht. Und auch die ganzen Flipper, die sie halt haben. Mein Gott, was man alles spielen konnte. Extrem geil. Also da müssen wir mal hin. Das war wirklich sehr, sehr cool. Ja, das war es quasi, was ich so gespielt habe. Gekauft habe ich noch ein paar Sachen. Und davon tatsächlich nichts. Warte, ich schaue gerade kurz auf die Liste. Nichts gespielt dann danach. Ich habe mir, vielleicht habe ich das beim letzten Mal schon erwähnt, Final Fantasy 16 für die PS5 gekauft.
Ja.
Weil es ein Spiel ist, das habe ich bei unserem Hörer beim Matze schon mal angespielt und es hat mir unglaublich gut gefallen, so dass ich beschlossen habe, ich will das haben und eigentlich auch mich mal reinfuchsen, habe aber noch keine Zeit gefunden. Aber ganz ehrlich, ich habe, glaube ich, 10 Euro dafür gezahlt, für ein gebrauchtes.
Ja.
Das ist also so ein bisschen No-Brainer, davon kann man es schon mal kaufen. Dann habe ich auf eBay Kleinanzeigen, oder nur noch Kleinanzeigen heißt es jetzt, ein Snatcher für PC Engine CD gekauft. Dazu eine Pilot-Disc für PC Engine CD. Und vom selben auch noch die Capcom Belt Action Collection für die Switch. Aber es ist die große Box und mit groß meine ich wirklich groß. Die ist irgendwie so wie zwei A4 Blätter übereinander gelegt groß.
Okay.
Also das ist echt ein Monster. Und die war halt irgendwie überall ausverkauft jetzt mittlerweile. Klar, das Spiel ist vor 5 Jahren oder so erschienen. Also ich hatte den, ja klar, 5 Jahre muss das her sein, weil ich hatte einen Laden noch, als die rauskam. Und okay. Wer es nicht kennt, die Capcom Belt Action Collection ist eine Compilation mit den ganzen CPS 1 oder CPS 2 Spielen wie Final Fight, Captain Commando, The King of Dragons, Knights of the Round, Warriors of Fate und zum ersten Mal auf Konsole auch dabei Armed Warriors und Battle Circuit. Also alles so Versus Beat'em-Ups oder Scrolling Beat'em-Ups, Brawler auch genannt, genau. Ja, und dann war ja noch Retrobörse in Rosenheim.
Stimmt, ich war nicht dabei.
Genau, erst morgens halt hingefahren, aufgebaut, haben ein bisschen einen blöden Stand gehabt. Wir waren zwar wieder auf der Empore,
ja,
hatten aber am Ende da nur zwei Tische und die ziemlich nach hinten gesetzt im Dunkeln. Also so richtig, richtig cool war es nicht. Und ich werde, wenn ich das nächste Mal wieder dabei sein werde, hoffentlich, werde ich fragen, ob ich mal einen Tisch im Innenraum bekommen kann.
Okay. Ja.
Und genau, und dort habe ich mir dann aber auch eine Kleinigkeit gekauft. Und zwar ein amerikanisches Dexter für die PSP. Du weißt schon, der Charakter von Jack and Dexter.
Ja, genau.
Gibt's ja ein Jump'n'Run, was PSP-exklusiv war, was nur Dexter war.
Mhm.
Und das hatte ich ganz gut in Erinnerung. Und dann gab es das da, ich glaube, für 12 Euro. Und da dachte ich mir, komm, das nehme ich mal mit, weil ich mir vorstellen könnte, dass das so ein Titel ist, der irgendwann, weil er eben PSP-exklusiv ist, irgendwann auch mal ins Geld gehen wird.
Ja.
Und dann dachte ich mir so, komm, nimmst du mit, schönes Spiel, wollte ich immer haben. Und bevor ich eine US-Version irgendwo aus den USA mir importiere, komme ich ja mit 12 Euro da wirklich so besser hin.
Ja, auf jeden Fall.
Dann habe ich mir ein Castle of Shikigami Collectors Edition für PlayStation 2 gekauft. Castle of Shikigami, das Shoot'em Up, du weißt Bescheid.
Da war diese Figur drin, ne?
Genau, nicht die Katze, sondern die andere Figur. Ja, du für einen 20er.
Ja, geschenkt.
Das war halt so ein typisches, oh, große Box von einem Spiel, was ich auch ganz gut finde. Für ein 20 kann man schon mal machen.
Mein typischer Impuls früher, mein Impuls heute immer noch und dann so, ah nee, wo stelle ich denn das hin?
Ja, bei mir steht es aktuell vor dem Regal. Ich bin tatsächlich gerade am Planen, dass ich irgendwie eine Glasvitrine brauche. Für ein paar Sachen. Ja, weil die Collectors-Boxen würden halt schön in der Glasvitrine ausschauen. Mal schauen. Ja, und das war's quasi, was ich mir gekauft habe.
Schön.
Wo ich auch so gedacht habe, eigentlich, wenn ich so auf die Liste schaue, es war eigentlich ziemlich entspannt diesen Monat mal.
Ja, aber schöne Sachen dabei. Was ich lustig finde, ich dachte immer, du hättest noch Snatcher alles für die Engine, aber alles mal losgeschlagen.
Das ist richtig, das ist alles irgendwann mal unter den Hammer gekommen. Was ich immer noch gerne hätte, wäre ein Snatcher für die PlayStation 1. Dann könnte ich es nämlich neben mein Polysnauts stellen. Aber es ist mir dann auch wieder nicht. Mittlerweile ist das, glaube ich, ein 5.000-Yen-Titel.
Ja, es ist voll teuer geworden, weil ich glaube, das hier.
Ja, so.
Warte mal, Snatcher? Oder ich müsste mal gucken, ob ich überhaupt einen Snatcher habe. Aber ich glaube, Snatcher für die PlayStation fehlt mir tatsächlich noch.
Ja, geht mir halt auch so.
Weil Polysnauts habe ich alles.
Ich auch. Also nicht alles. Ich habe das für die PlayStation 1. Das habe ich damals im Zuge, als die Fan-Translation kam. Habe ich mir so gedacht, ach komm, da stellst du dir gleich ein Original noch mit dazu. Und das war ja so ein Spiel, das gab es ewig lang für 1000 Yen.
Das haben wir doch damals hier in 2017, wo wir in Japan waren, da habe ich das für, keine Ahnung, 100, 500 Yen gekauft, glaube ich. Also das gab es ja wirklich auch hinterhergeschmissen.
Wenn du jetzt bei Surugaya schaust und du willst es halt mit Spinecard und dem Sticker-Set und allem, ist es halt immer, ist es jetzt auch Richtung 2.000, 3.000 Yen. Aber damals habe ich irgendwie 1.000 bezahlt, wusste nicht, wie der Zustand ist und es kam an und war wie neu.
Ja, herrlich.
Insofern war das natürlich ganz cool. Ach, und dann habe ich mir natürlich auch Radiant Silver Gun in der dicken Edition für die Switch geholt, jetzt aus Japan kommend.
Na klar.
Das kam auch vor 2 Tagen. Steht aber tatsächlich ähnlich wie bei dir, einfach nur vorm Regal jetzt gerade und ist alles noch nicht eingeräumt. Das muss ich die Tage mal machen.
Ja.
Da wären wir quasi bei unseren tollen Retro-News, oder? Wie siehst du das?
Ja, ich glaube schon. Weil mehr gekauft haben wir nicht.
Wenn du nichts weiter zu berichten hast. Ich habe nur ein paar wenige Retro-News zusammengesucht. Ich gestehe, ich war ein bisschen entkoppelt im letzten Monat von, weiß ich nicht, ich habe jeden Abend vielleicht nur noch eine Viertelstunde irgendwie reingeschaut, in was so in der Welt der Videospiele passiert ist. Dementsprechend ist es ein bisschen komprimiert und wenig. Aber ja, hört einfach zu.
Ich lausche.
Das Entwicklerteam Super Sega arbeitet an einer FPGA-Konsole, die alle Sega-Systeme abbilden kann. Und das Besondere ist, dass eben auch die Original-Datenträger verarbeitet werden sollen. Ich persönlich bin mehr als nur skeptisch, weil sie sagen auch, dass eben FPGA-mäßig der Saturn und der Dreamcast abgebildet werden sollen. Mhm. Und dann stellt sich mir als Bonusfrage, wenn sie sagen, du kannst den Original-Datenträger abspielen, das würde ja bedeuten, sie haben irgendein Laufwerk gefunden, was GD-ROMs auslesen kann.
Ja.
Ganz ehrlich, glaube ich nicht dran. Mhm. Also ich denke nicht, dass das so... Was dem Mega Drive Master System, Game Gear und so, alles kein Thema. Auch SG 3000 oder das ganze alte Zeug. Das wird alles irgendwie abbildbar sein, dass du auch die Original-Cartridges verwenden kannst. Aber ich denke nicht, jetzt habe ich wieder Cartridge gesagt, Cartridges. Ich denke nicht, dass man die Original-Cartridges verwenden kann. Die schon verwenden kann, verdammt, die verwenden kann, aber dass die CD-ROM bzw. GD-ROMs abspielbar sind, bezweifle ich mal stark. Dann hat ein Fan Metal Slug 1 für die Dreamcast geportet, indem er den Dream Neo CD, Neo Geo CD Emulator, den es ja auf Dreamcast gibt, ja, eben so weit modifiziert hat, dass Metal Slug 1 eben richtig perfekt drauf läuft mit 60 Frames, ohne Frameskip, mit Safe Game States. Mhm. Und insofern, ja, das ist, glaube ich, ganz cool. Wird eben so jetzt auch als Einzelrelease angeboten. Das gab es von ein paar anderen Spielen auch schon mal. Das habe ich mal eine Zeit lang getestet, als ich hatte eine Dreamcast am Fernseher, hatte noch keinen Mister, mhm, und wollte einfach so meine Lieblings-Neo-Geo-Spiele mal spielen, damit ein bisschen rumprobiert. Aber das hat am Ende damals nicht so geil funktioniert. Also so, dass ich dann, okay, sehr glücklich war, irgendwann den Mister zu haben.
Ja, wo es halt alles einfach super läuft, genau.
Genau. Dann gab es ein neues Video, zumindest auf Twitter wurde es geshared von Yuzo Koshiro zu Earthion. Mhm. Man möge sich daran erinnern, das Spiel der Spiele für mich dieses Jahr, in der Hoffnung, dass es dieses Jahr noch erscheint. Das neue Mega Drive Shoot'em Up, wo eben Beteiligung von Yuzo Koshiro ist. Das Video Stage 2, wenn du die dir anschaust, so viel Parallax.
Herrlich.
Ich glaube, das Mega Drive hat 80 Grad Celsius, wenn das abspielt. Es ist so geil, das sieht so unglaublich gut aus. Irre. Also auf das habe ich richtig Bock. Und habe immer noch nicht gesehen, wo man das jetzt vorbestellen kann.
Nee, ich habe es auch
da
noch nicht gefunden.
Bin ich auch noch gespannt. Also wenn du da einen Link siehst, bitte sofort Bescheid geben, weil das wird... Und dann, ich hoffe ja, dass es Amazon Japan listen wird, weil dann kann man es halt einfach eintüten. Und 3 Tage später hat man es da. Ist tatsächlich auch dann ein Spiel, wo ich auch einzeln bestellen würde. Normalerweise mache ich immer so eine Sammelbestellung in Japan halt bei Amazon, dass es sich halt vom Porto her lohnt.
Ja. Okay.
Aber da würde ich einfach bestellen und ab dafür, dass es kommt.
Genau, fertig aus. Egal.
Dann eine Meldung. Ich gestehe, sie macht mich ein bisschen wuschig. Mhm. Aber leider ist das Problem, dass genau nichts dabei rumkommen wird. Und zwar hat Konami die Trademarks zu Parodius, zu XXX und zu Xelay erneuert. Mhm. Und man könnte, auf der einen Seite könnte man sagen, wow, wäre das geil, ein neues Parodius oder Xelay 2. Es wird nicht kommen. Machen wir uns nichts vor. Es ist Konami, es wird kein Parodius kommen, es wird kein Xelay 2 kommen. Es wird, wenn überhaupt, eine Compilation kommen. Das könnte ich mir noch vorstellen. Aber, ja.
Aber das wäre ja auch nicht schlecht, weil Xelay wurde nie wieder veröffentlicht, oder?
Das ist richtig.
Ja. Nicht nirgends.
Man könnte es sich vorstellen, nachdem es ja jetzt die Rocket Knight Adventure Collection gab und die Castlevania Collection, dass sie vielleicht halt sagen, okay, wir machen jetzt auf Switch oder was auch immer noch eine Parodius Collection nochmal oder so.
Mhm. Ja.
Vielleicht.
Wäre möglich.
Ja.
Wäre auch nicht schlecht.
Dann,
also.
Ja, aber viel geiler wäre natürlich, wenn ein neuer Teil kommen würde.
Ja, natürlich. Aber vielleicht kommt ja doch was Gutes. Schauen wir mal.
Dann hat ein Fan Burning Ranger für den Saturn geremaked in eine HD-Version per Fan-Mod. Mhm. Das war schon 2021. Alte News. Aber jetzt gibt es eine Demo zum Download. die man spielen kann. Man braucht allerdings das Original Burning Ranger dazu. Also Original oder eine Disc oder ein ISO oder was auch immer. Mhm. Das habe ich mir jetzt noch nicht genau angeschaut. Ich habe nur das Video gesehen und habe gedacht, Mensch, da hat sich echt Mühe gegeben. Das HD-Remake sieht schon cool aus.
Und auf was läuft das? Auf dem PC?
Das wird PC sein, ja.
Mhm. Okay.
Ja. Dann in Brasilien ist die Firma Gamescare ganz umtriebig. Mhm. Hat sich Bilder vom Sega Neptun, der ja nie veröffentlicht wurde, besorgt und hat ein Gehäuse gebaut, was eben ausschaut wie damals der Prototyp von Sega Neptun und versucht nun eine FPGA-Konsole zu bauen, die Mega Drive und 32X-Spiele abspielt und dementsprechend dann genau der Anwendungsfall ist, das ursprünglich der Sega Neptun abdecken sollte.
Und, also die News hat mich auch so ein bisschen angefixt, muss ich ehrlich sein. Also ich lese ja viel so Sachen und denke so, ja, macht mal. Aber das fand ich irgendwie cool. Und was noch mit eingebaut sein soll, ist quasi Connector fürs Mega-CD. Weil, wie wir alle wissen, es gibt auch, glaube ich, 7 32X-CDs, die halt das 32X unterstützen. Und das finde ich schon wieder irgendwie geil.
Echt?
Ja.
Ich habe das gelesen und habe gedacht, warum sollte ich das bitte kaufen?
Ja, habe ich auch. Ich habe das gelesen, habe so gedacht, so braucht kein Mensch, weil du theoretisch genau. Oder praktisch eigentlich das Zeug auch auf einem Mega SG. Gut, da brauchst du das 32X und das ist ja mittlerweile auch sinnlos teuer.
Ja, oder einfach auf dem Mister.
Oder du spielst auf dem Mister, ja. Aber wenn du es halt als Konsole haben möchtest, und da finde ich eigentlich so dieses Sega Neptun.
Das sieht hübsch aus.
Fand ich schon cool. Ja. Also, weil es halt sowas ist, was es auch nicht gab. Weißt du, es ist irgendwie, also es hat mich angesprochen. Keine Ahnung. Ich habe mich zwar auch gefragt, braucht es jemand? Nee, braucht natürlich niemand, aber ich fand's cool. Und ich fand auch die Idee cool, das quasi fürs Mega-CD kompatibel zu machen. Also es ist ja alles bisher nur Überlegung und könnte man machen. Aber das fand ich cool. Also mal gucken.
Was mich das immer dazu bringt, weißt du, der Sega Neptun jetzt, also das Gehäuse, das schaut so cool aus. Und das ist immer das, was ich beim Mister mir so denke. Das Gehäuse ist halt schlicht nicht schön. Das ist dem geschuldet, dass einfach die Platine, dass die halt an den verschiedensten Ecken und Enden irgendwelche Input- und Output-Buchsen hat. Und das ist alles. Das ist doch nicht so geil. Man könnte so ein schönes Gehäuse drumherum bauen. Und da denke ich schon, gibt's noch Entwicklungspotenzial. Am Ende ist so, was der Mister kann und was er tut, bin ich maximal begeistert. Aber ich bin ganz ehrlich, der Sebastian, Freund von mir, der macht sich ja jedes Mal drüber lustig, wie hässlich der Mister ist. Und das ist der Grund bei ihm, warum er ihn nicht kauft. Was ich, egal, ist halt so. Aber mir kommt es mehr auf die inneren Werte tatsächlich an, aber wenn es ein schöneres Gehäuse gäbe, wäre ich schon auch dabei, bin ich ganz ehrlich.
Ja, also das ist so ein bisschen wie der, wie heißt der Raspberry Pi. Der sieht ja jetzt auch nicht schön aus. So, und da gibt es auch bescheuerte Gehäuse und da gibt es auch dieses Mega Drive und das und jenes, was so ein bisschen in die Richtung ist. Und dann gibt es das halt mit Verlängerungskabeln, dass du halt die Kabel alle gut verlegen kannst. Ich nehme an, das könntest du wahrscheinlich mit dem Mister auch irgendwie basteln. Aber da ist dann halt wieder die Frage, lohnt sich das denn wirklich? Nee, also der Mister steht bei mir.
Das gab's ja auch schon.
Ja, aber das Geile ist halt, der Mister ist so kompakt klein. Der steht bei mir jetzt aktuell hinter dem Switch-Dock, dass man es halt nicht sehen kann. Und seitdem ich Wireless verwende, muss ich da auch nicht mehr dran. Ich habe einen Schalter irgendwo an die Schrankwand gebappt, schalt das Ding ein und aus und fertig. Und dann sieht es halt keiner.
Ja, aber schau, ja, stimmt, klar, ist bei mir am Ende genauso. Aber zum Beispiel, weil du sagst Raspberry Pi, da die Gehäuse, wenn du da ein alternatives Gehäuse, das, was es in Super Nintendo beziehungsweise Mega Drive Look gab, was ich damals bestellt habe, die haben mit Shipping und allem 25 Euro gekostet.
Ja.
Das ist halt, lächerlich.
Ja.
Bestellst du für den Mister ein Gehäuse, was halbwegs nach was ausschaut, bist du 150 Euro los.
Ja,
und das ist mir halt dann wieder nicht mehr wert.
Nee, ja.
Also, weißt du, es ist ja nicht aus einem Stück aus Aluminium gefräst. Dann würde ich es vielleicht ausgeben.
Dann wird es aber auch nicht schöner aussehen.
Gut, das stimmt auch wieder.
Egal.
Naja, in diesem Sinne, das genau. War's mit den Retro-News.
Nein, warte mal. Ich hab noch eine Retro-News, die habe ich sogar eingetragen, die siehst du aber wahrscheinlich nicht.
Jetzt geht's los.
Also es ist keine richtige News. Das ZPF kennst du ja auch, ne?
Dieses Shoot'em'up, was wie Amiga ausgeschaut
dieses hat. Dieses Shoot'em'up von, genau, von den Mega-Catch-Studios. Wo wir genau, ja jetzt nicht so super, genau, von dem Demo nicht super gehypt waren, aber ich wollte es zumindest loswerden, dass da in fünf Tagen geht's auf Kickstarter los.
Okay.
Und ja. Ich dachte, das könnte man mal erwähnen.
Ja, klar. Also ich will's auf alle Fälle mal anspielen. Aber ob ich mir das jetzt physisch kaufe, weiß ich gar nicht so genau.
Ich weiß es auch noch nicht, aber mal reingucken. Also das Demo hat mich nicht wirklich überzeugt, muss ich sagen. Das haben wir ja zusammengezockt. Mhm. Da war ich von den Farben so ein bisschen, aber mal gucken.
Vielleicht. Also ich würde mal so sagen, bevor du beschließt, dass du eins für dich bestellst, lass uns, frag mich bitte vorher, ob ich vielleicht auch eins mitbestellen will.
Mache ich.
Könnte ja am Ende doch sein, dass das, genau.
Und das dachte ich, das wäre vielleicht noch ganz interessant.
Ist es. Und in diesem Sinne sind wir, glaube ich, in der Maniac.
Ja.
Im Juli 1994. Und lassen uns von einem Hulk mit grüner Zunge, böse anschauen.
Der Hulk.
Ich muss allerdings, also außerdem, er heißt Ülk.
Ülk.
Ülk. ich muss allerdings lachen über den ersten Untertitel, der mit dem Wurm tanzt, Earthworm Jim. Das ist auch irgendwie extrem cool. Bevor wir das jetzt hier alles ins Lächerliche ziehen, lass uns doch, ich weiß nicht, worüber du als erstes reden möchtest, über die ganzen News. Wie gewohnt würde ich ja drüber gehen, aus du möchtest etwas zu Heart of the Alien auf Seite 14 beitragen. Ich weiß es nicht.
Eigentlich nicht. Heart of the Alien, halt zweiter Teil von Out of This World, tatsächlich nur exklusiv fürs Mega-CD erschienen. Weiß nicht, ob das auf den Flashback-Sachen jetzt mit drauf ist, die es für die Switch gab. Aber wird auch noch getestet, richtig getestet, von daher.
Ah, das siehst du mal, das war mir gar nicht bewusst, dass es das nur fürs Mega-CD gab.
Das gab es nur auch fürs Mega-CD. Nee, nicht PAL, gab es nur U. Ich glaube, das ist tatsächlich US-exklusiv, kann das sein?
Ach, verrückt. Okay, krass.
Ja. Und ja, deswegen, also ich bin ja jetzt kein ausgesprochener Out of This World-Fan, aber die Sega-CD habe ich, ja, gibt's nur US. Habe ich damals gekauft, günstig, und habe sie auch nicht hergegeben. Irgendwie.
Cool.
Habe ich das behalten. Das fand ich irgendwie interessant, weil es halt wirklich so ein Exclusive ist.
Behaltungswürdig.
Ja, auf jeden Fall.
Dann sieht man in der Maniac ganz schön, dass auch die, glaube ich, ein bisschen mit dem Sommerloch zu kämpfen haben, weil auf Seite 22 kam dann ein großer Bericht über amerikanische Sportspiele. Ugh. Also, ja, genau das. Baseball, Basketball, Football. Sachen, die, ja, ich will es nur erwähnen, weil interessiert hat es mich nicht.
Bitte weitergehen, es gibt nichts zu sehen.
Seite 30 wird für das 3DO das Ultraman Powered getestet mit satten 40%.
Mhm.
Wo ich aber sagen muss, ich mag die Bildunterschrift links mit der blonden Frau. Je hässlicher die Monster, desto schöner die Frauen, eure Co-Pilotin. Und wenn ich dieses Bild sehe, frage ich mich gerade, warum habe ich Ultraman Powered nicht?
Ja. Warum hast du es nicht?
Zumindest um diesen Screenshot zu sehen, wäre es mir das wert gewesen.
Aha.
Du weißt doch.
Ist ja, klar.
Ja. Blonde Frau und mein letzter Wille, eine mit Brille.
Ja, was soll man dazu sagen? Genau. Ultraman Powered habe ich nicht gespielt. Nee. Habe ich mir auch nicht auf dem Emulator angeguckt. Habe ich auch damals gar keinen Bezug zu gehabt. Nö. Ich fand's immer doof.
War halt Japan-Import. Und wenn man das, ich denke mal, gerade japanische 3DO-Spiele waren auch damals nicht so häufig im Importladen zu finden.
Ja, aber Ultraman war auch nie. Diese Kloppereien, das sieht mir alles so nach. Also ich rede jetzt natürlich völlig, ich habe keine Ahnung, aber es sieht halt so aus wie so King of Monsters oder irgendwie, hat mich nicht angesprochen.
Und wir müssen doch unserem Credo gerecht werden. Viel Meinung, wenig Ahnung.
Ja, Und da sind wir bei den 3DO-Spielen hier ganz weit vorne.
Ja, aber die sehen auch alle nicht danach aus, als ob man sie gespielt haben müsste. Das Jurassic Park auf der nächsten Seite, auf Seite 31 für 3DO, sieht auch nicht danach aus, als ob man es unbedingt gespielt haben sollte. Mhm. Und kam mit einer 28% Wertung davon. Dementsprechend, da ist mir auch heutzutage, 30 Jahre später, meine Freizeit noch zu schade.
Ja, also es gibt ja so Sachen, wo du sagst, da würde ich gerne mal reingucken, aber da war nichts dabei, wo ich jetzt gesagt hätte, muss man unbedingt reingucken.
Aber auf Seite 32 wollte ich unbedingt reinschauen.
Ich wollte auch reinschauen. Ich finde es
nach wie vor super toll. Also ja. Märchen-Maskotten 100% ist, jetzt erwischt es mich wieder. Ich kann dir nämlich nicht sagen, ob das so ist wie die PC Engine-Variante, die ich ja auch extrem gut finde. Auf alle Fälle ist es bunter, war technisch auch ganz passabel, würde ich mal sagen. Bisschen flackern, kleine Slowdowns. Und kann man schon gespielt haben. Also ist halt dieses nette Hexe auf dem Besen, schießt Kürbisköpfe und irgendwie so Halloween-Gestalten ab. Und ich fand es eigentlich ganz nett. War schon cool.
Und was ist noch zu sagen? Es war eine CD dabei, ne?
Wollte ich gerade sagen, die Japan-Version ist nur komplett, wenn so eine kleine Mini-CD dabei ist.
Genau. Gab es das US?
Ganz genau. Ich glaube nicht. Es gibt jetzt mittlerweile ein Re-Release von hier Strictly Limited Games.
Ja, gut.
Das die haben das ja auf Modul nicht. Auch nochmal veröffentlicht. Genau. Excalibur 2097. Ich habe es mir nicht angeschaut.
Ich muss ehrlich sein, da ich ja im Urlaub war, habe ich die ganzen Spiele quasi in einem Aufwasch vor dem Urlaub gespielt. Und ich muss zu meiner, ich muss nicht zu meiner Schande gestehen, aber ich weiß, ich habe es angespielt und ich kann mich erinnern, dass ich es nicht besonders fand, aber ich kann nichts weiter dazu sagen. Es war wirklich Klopperei von links nach rechts und einfach Quatsch. Braucht kein Mensch, okay, wie ich so gerne sage.
Ich bin gerade, Sie testen das ja auf Seite 32 und die Seite daneben ist, und das Cotton 100% kam von Game Express und rechts daneben ist dann gleich eine Anzeige von Game Express und ich versuche gerade rauszufinden, was das gekostet hat, weil sie schreiben nämlich im Test, als Japan-Import kommt das Modul zwar relativ teuer, doch offizielle Shoot'em-ups sind zurzeit selten. Aber es ist nicht in der Liste drin. Leider.
Nee.
Das hätte mich interessiert. Ich schätze mal, 170 Mark wird das gewesen sein.
Irgend sowas.
160, 170 Mark, genau. Aber leider haben sie ja gar keine Importe großartig drin. Doch, hier, der Alter, halte ich fest.
Was?
Ultraman Japanisch, 229 Mark.
Was?
Jeden Cent wert.
Wow. Okay.
Irre, oder? Krass. Jurassic Park, 120 Mark auch. Gut, Wahnsinn. Das ist ja ein relativ normaler Kurs. Ja, dann geht's weiter mit den Import-Tests. Für Super Nintendo lassen sie einmal Super Tetris 2 raus.
Ja, ist halt Tetris.
Genau das. Und
Peacekeepers.
The Peacekeepers, was ja der dritte Teil ist von Rushing Beat. Und das ist auch, wenn man Final Fight mag und Streets of Rage.
Es war nett.
Macht man, ich wollte es gerade sagen, das ist nicht ganz die gleiche Liga wie Streets of Rage oder Final Fight. Aber ich hatte irgendwann mal die losen Module für 10, 15 Euro. Und da machst du eigentlich nichts verkehrt. Das kann man schon gespielt haben. Also das war schon ganz, das spielt sich halt einfach locker weg. Und mit 2-Spieler-Modus ist es natürlich auch witzig, wenn man es zu zweit spielen kann.
Ja, das auf jeden Fall. Also es war lustig und du kannst sogar zu viert spielen. Es gibt irgendwie so einen Versus-Modus, wo man zu viert spielen kann.
Okay, aber das ist dann Versus, wie du sagst.
Ja,
okay,
genau.
Cool, okay. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es Super Nintendo es packen könnte. Weißt du, vor 3 Jahren war es ein Problem, dass Final Fight 2 Charaktere zeigt.
Genau.
Und dann auf einmal holen sie einen 4-Player-Modus raus.
Wobei, das kann natürlich auch sein, dass da einfach zu wenig Speicher drauf war. Das sind jetzt immer mal so Sachen, wo ich immer mal drüber nachdenke, wo ich denke, ja, viele Sachen haben sie einfach weggelassen, weil sie keinen Speicher hatten. Weil sie gerade auch
Speicher halt viel teurer war.
Genau, gerade auch diese Geschichte mit Super Turrican, wo sie ja erzählt haben, ja, 4-Megabit-Modul und dann müssen wir halt noch ein bisschen weg. Und dass da eigentlich diese ganze Speicherproblematik eigentlich viel mehr eine Rolle gespielt hat. Weil ich meine, heutzutage kannst du dir super viel Kram auch auf dem Megadrive realisieren. Und das sind halt alles riesige Module mit digitalisiertem Sound und allem Kruscht.
Das ist das, was sie auch denken, also was man so gehört hat, was sie eben bei Earthion machen werden. Dass das einfach große Module werden und dementsprechend viel kannst du an Animationen und so halt unterbringen.
Ja.
Weil das Flugzeug, das fliegt auch in so eine extrem cool gemachte Zoom-Kurve irgendwie rein. Und das ist halt schlicht mit viel Speicherplatz abgebildet.
Natürlich.
Dann Ultima 6 wurde veröffentlicht für Super Nintendo. Ich weiß, dass es es gibt. Ich habe es nie gespielt. Ist nee, für mich, also Ultima ist für mich einfach eine PC-Sache.
Korrekt. Genau. Und auch da habe ich es nicht gespielt. Ja. Also ich habe das Intro, glaube ich, bewundert, aber ansonsten habe ich da nichts weiter mit zu tun gehabt. Legend.
Bilde mir ein, wir haben Legend doch schon mal besprochen.
Ich meine Dacht auch, ich. Das war, glaube ich, in einem, oder war das nahezu, nee, Legend haben wir vor. War das nicht schon vor lange einem Jahr her. Mal? Das
in der Videogames ja. War das.
Ja. Ja.
Mal Side-Scrolling Beat'em Up von wie Capcom. Hießen die? Also Saika ist hier der US-Publisher, aber das ist eigentlich eine europäische Produktion. Das ist von Infogrames oder so. Da nagel mich jetzt nicht fest, aber ich weiß, das ist ein europäischer Entwickler gewesen.
Ah, bla 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 bla. Waren Franzosen verantwortlich? Loris Ciel.
Ach, ne Schau.
Jetzt kriegt man bestimmt wieder auf den Senkel, dass wir irgendwie ausländisch schlecht sprechen. Hersteller Loris Ciel.
Na also, der Herr Loris Ciel.
Loris Ciel.
Monsieur Loris Ciel. Hab ich ein Glück, dass meine Frau den Podcast nicht hört.
Aber hallo.
Die Antwort aus dem Publikum, ja, da hat sie Glück. Dann Super Bomberman 2 wurde auch getestet. Auch da frage ich mich gerade, ob wir uns das nicht schon mal angeschaut haben oder ob das der erste Teil war.
Ich glaube, es war der erste Teil.
Am Ende im Singleplayer immer more of the same. Und auch mit den Labyrinthen und was gemacht wird. Eigentlich ist es immer die gleiche Formel. Also durch Labyrinth laufen und alles wegbomben.
Aber es gab dann halt mehr Varianten. Das ist ja wie mit Bomben kicken und das und jenes. Da gab es ja dann tausend Sachen.
Ja,
ich glaube, das ging auch schon dann los. Das ist ja das, was dir nicht gefällt. Irgendwo
ist dann die Luft raus. Ja. Genau, ganz genau. Also das ist so ein,
ja. Da wird dann nochmal ein Highlight in ein paar Jahren. Also sind nicht mehr so viele. Das Saturn-Bomberman mit 10 Leuten. Aber eigentlich auch nur, weil du es halt zu 10 spielen kannst.
Ja. Nö? Ja, stimmt. Das ist richtig. Wir sind auf der Seite 40. Es wird Monster World 4 präsentiert fürs Mega Drive. Es bekommt den schönen Schlusssatz. Ein ausführlicher Test folgt, sobald uns die US-Variante vorliegt. Das musste dann leider 25 Jahre warten.
Genau.
Weil erst da. Nee, das stimmt nicht ganz. Ich habe nochmal recherchiert. Das gab es auch im Wii Store.
Ah, okay.
Der nicht Wii Store hieß, sondern als WiiWare.
Mhm.
Und da war es dann wohl schon übersetzt. Und es gab natürlich auch eine Fan-Translation. Aber die eigentliche echte Version war wohl erst 2017 oder so, dass die mit offizieller Sega-Lizenz dann nochmal kam.
Also es ist ein wirklich schönes Spiel.
Ist halt grafisch extrem geil.
Es ist grafisch extrem cool. Ich habe es damals beim Dynatex gekauft, in meinen Sommerferien Oma besuchen und zum Dynatex gehen und Spiele kaufen. Zwischenzeitlich mal wieder verkauft, aber ich habe es vor 2 oder 3 Jahren mal wieder gekauft. Das wollte ich gerne in der Sammlung stehen haben.
Das ist hat wirklich, so eine sehr, sehr schöne Packung.
Ja, ja. Und das, die Heldin da, die, da habe ich auch noch so ein Gashapon aus Japan, wo das so noch dieses blaue Ding da, dieses Fliegding, wie heißt das? Ich weiß es nicht. Dieser Blob, der da noch mit dran hängt. Es ist einfach putzig. Und es ist wirklich sehr, sehr schön gemacht. Und es spielt sich auch echt gut. Bin gleich wieder eine halbe Stunde hängen geblieben.
Ja, das ist, bei dem bleibe ich genauso hängen, aber nicht lang genug immer, so wie dann auch bei Dynastic Hero auf der Turbo Duo, die US-Version. Aber das bockt mich dann immer eine Stunde oder auch zwei. Und dann bin ich irgendwie wieder, dann spiele ich es 2 Tage nicht und dann spiele ich es auch nicht mehr weiter. Keine Ahnung, woran das liegt.
Ja.
Aber ist halt so.
Ist halt so. Mei.
Genau, sagt er nur ja.
Aufmerksamkeitsspanne ist halt auch nicht mehr so groß, ne?
Ach, was soll ich das sagen?
Genau, auf jeden Fall schönes Spiel. Ich glaube mittlerweile auch ein bisschen auf der teureren Seite, aber auf jeden Fall mal reinzocken. Also wer Wonderboy oder sowas mag, auf jeden Fall reinzocken. Ist wirklich schön gemacht. Die englische Übersetzung ist auch cool. Auf jeden Fall empfehlenswert.
Dann jetzt kommt der japanische Wahnsinn. Wir sind auf Seite 42 und es wird der Marty FM Towns, aber ich meine, das ist der Zweitentwicklung, also Marty FM Towns 2 quasi, der schon ein kleines
Facelift.
Besser noch war, wenn ich das, ein Facelift vielleicht, genau. Der Autoindustrie würde man Facelift sagen. Mhm. Genau, der japanische Wahnsinn. Es geht um den Marty FM Towns und es werden Titel vorgestellt wie Flying Shark, wie Q2. Es wird, glaube ich, auch das Tatsujin 2 zumindest erwähnt, aber das gibt's da ja schon eine ganze Weile, also als Truckstone 2. Mhm. Dann das Ultima Underworld wurde umgesetzt auch.
Ja.
Scavenger 4, Lemmings, Muscle Bomber, Alone in the Dark. Also ganz viel wurde quasi auf den japanischen Markt portiert. Genau, Splatterhouse war mega. Viewpoint gab's dafür.
Scavenger 4.
Es war quasi so eine Konsole. Ich könnte mir vorstellen, zum damaligen Zeitpunkt, hätten sie bestimmt wahnsinnig gerne gehabt. Mhm. Sie war uns schlicht viel zu teuer mit um die 1000 Mark. Und im Nachhinein muss ich sagen, bin ich sehr froh sogar, dass wir das nie gekauft haben, weil es schlicht nicht genug gute Spiele dafür gab.
Und hatte das Ding nicht auch kein RGB-Signal?
Nur S-Video.
So, und das war für mich damals echt ein Killer. Ein Killer-Argument zu sagen, nee, sorry. Tschüss.
Ich habe ja mal du weißt, ich habe einen Bekannten, für den ich ab und an immer noch Spiele besorge. Mhm. Und für den habe ich mal einen Marty FM Towns beschafft und habe dann auch quasi mal so zwei Abende den hier stehen gehabt und habe ihn ausprobiert. Das ist aber jetzt auch schon wieder 3 oder 4 Jahre her. Mhm. Und das war schon nett, aber im Nachhinein denke ich mir schon so, gut, dass man damals nicht so viel Geld ausgegeben hat. Ich denke, ich wäre wahnsinnig enttäuscht gewesen.
Ja, man hätte es auch wieder gut losschlagen können. Also das ist ja auch sowas, was nie wirklich billig geworden ist, oder?
Nee, der ist ja immer noch teuer.
Ja, ja.
Also.
Aber es war auch nicht zwischendrin wirklich billig. Also es war immer so ein teures
richtig.
Teil.
Ja, und ich denke, wenn du jetzt noch einen bekommst, so mit Verpackung und allem, das ist gar nicht so leicht. Mhm. Sondern auch die Spiele dazu, die sind alle nicht unbedingt gefragt, aber eben auch selten. Mhm. Und dementsprechend teuer. Also ich meine, das Splatterhouse damals war schon wirklich teuer, als ich das damals gekauft habe für den Kunden. Mhm. Ja, weiter geht. Ja, stimmt, hier ist ja sogar. Auf Seite 46 sind dann Bilder von Viewpoint zum Beispiel.
Genau, und Splatterhouse.
War natürlich eine Konsole, die einfach Arcade-Ports möglich machte, die wir uns so damals halt eigentlich hätten nicht leisten können und gerne gehabt hätten. Bevor wir im offiziellen Testteil sind, mir ist gerade was ins Hirn geschossen. Da ist zwar nicht viel drin, aber mir fiel es gerade auf. Weißt du, dass wir seit 4 Jahren diesen Podcast machen? Ist dir das bewusst?
Ja, es ist mir bewusst. Da war ich noch jung und schön.
Jetzt bist du nur noch unten, meinst du?
Ja, genau.
Mich würde das als ganz kurzen Aufruf an unsere kleine Hörer-Community, von denen wir relativ wenig hört, nehmt es nicht persönlich, aber ihr könntet euch ruhig mal melden. Mich würde interessieren, wer hört uns denn seit der ersten Folge? Und nicht, ich habe euch vor einem Jahr entdeckt und habe dann alle Folgen nachgehört, sondern eher ich habe das am Anfang gesehen und habe dann eigentlich gleich angefangen und freue mich jeden Monat auf die Folge. Würde mich echt interessieren, weil so ein kleiner 4-jähriger Geburtstag ist doch, kann man doch feiern, oder?
Ja, 4 Jahre kann man schon mal feiern. Es ist ja wirklich, schon. Ich hätte ja aus so einer Schnapsidee in Corona-Zeiten.
Genau, weiß noch, wie ich. Ich kann irgendwie haben wir kurz drüber geschnackt und dann habe ich gesagt, lass uns das mal machen.
Lass uns doch einmal im Monat 2 Stunden quatschen.
Genau. Und ich glaube sogar, die allererste Folge habe ich nicht mal geschnitten. Ich glaube, da habe ich wirklich nur beide Tonspuren übereinander gelegt, die Lautstärken ein bisschen angepasst und das sofort live gestellt.
Oh, okay.
Meine ich. Und die allererste Folge, also die Nuller-Folge, die habe ich ja eingestampft. Da habe ich dich zwei Tage später, haben wir telefoniert und ich habe gesagt, die können wir nicht veröffentlichen. Das ist zu viel Gestammel.
Echt?
Dann haben wir in der ersten Folge gemerkt, dass wir weiterhin so stammeln, also haben wir es dann auch live gestellt.
Ehrlich?
Ja, ja.
Ich kann mich da nicht mehr dran erinnern, dass wir irgendwas eingestampft hätten.
Ach doch, die erste Nuller-Folge. So war das.
So war das, echt?
Und dann sind wir bei Knights of the Round auf Seite 49. Und da brauchen wir gar nicht lange drum herumreden, weil das haben wir im letzten Heft oder vorletzten Heft schon mal besprochen.
Das haben wir im letzten Heft, glaube ich, besprochen, weil das als Importtest drin war.
US-Import, ja. Mhm. Ist eigentlich auch schräg, dass sie das dann nochmal mit einer Seite. Aber wir kommen wahrscheinlich mit Super Metroid zum wichtigsten Test in diesem Heft. Mhm. Dieses Spiel bekommt absurde 95%. Es gilt als der Mitbegründer quasi 50% vom Wort Metroidvania oder Castletroid. Sind 50% davon sind Metroid. Die anderen 50% sind Castlevania, in der Regel Symphony of the Night ist damit gemeint. Und ich muss leider gestehen, mir ist historisch absolut bewusst, was dieses Spiel ausmacht. Ich komme nicht rein in dieses Spiel. Ich packe das einfach nicht.
Was kann ich noch dazu beitragen? In der neuen Retro Gamer UK-Fassung ist ein Titelbild mit Super Metroid und es ist ein mehrseitiges Special drin von Super Metroid.
Mensch, Wolfgang, unser Podcast gibt echten Mehrwert. Er sagt nichts zu dem Spiel, sondern nur, dass in einem anderen Heft was dazu drin steht.
Ja, in epischer Breite ist das ausgerollt da drin. Und ich habe weder Metroid noch Super Metroid damals gespielt. Ich habe das damals schlicht nicht. Keine Ahnung. Ich habe das auch nie ausgeliehen. Es hat mich irgendwie nie angesprochen und ich habe vor ein paar Jahren habe ich das Super Metroid mal rausgesucht und habe mal angefangen ein bisschen zu zocken. Und es macht schon Spaß. Aber du weißt ja auch, Castlevania finde ich von der Musik her super, aber bis auf den vierten Teil habe ich noch keinen durchgespielt oder wirklich richtig lang gespielt. Nicht mal Symphony of the Night. Und so ähnlich ist es bei Super Metroid. Es ist cool, es sieht super aus für die damalige Zeit, aber ich komme da nicht rein.
Mir geht mittlerweile das, was eben die Fans mögen, dieses eben durch ein Labyrinth und dann stehst du vor einer Tür und dort geht's nicht weiter und du brauchst irgendein Item, um da weiterzukommen.
Was dann irgendwo ist.
Genau, und das geht mir echt auf den Zeiger. Ich kann mittlerweile solche Metroidvanias irgendwie nicht mehr spielen, weil mich das so dann triggert. Ich habe ein Castlevania Symphony of the Night habe ich durchgespielt, aber nur mit dieser Karte, die es bei GameFAQs gibt, wo eingezeichnet ist, welches Item man wo findet. Und damit habe ich es dann auch durchgespielt. Und das fand ich dann auch saugeil. Aber das macht natürlich aus diesem Spiel am Ende nur ein Jump'n'Run. Wenn man ehrlich ist.
Ja, okay.
Aber so hat es mir dann Spaß gemacht.
Ja, aber unterm Strich ist es ja dann halt auch immer nur Verlängerung, irgendwie hin und her zu rennen, irgendwelche Sachen zu holen. Ja. Also im Retro-Gamer großer Bericht.
Ich wollte gerade sagen, so, und jetzt weiten wir unseren, damit wir noch 5 Minuten schwadronieren über etwas, was wir nicht gespielt haben. Ich denke auch in der in der Total und in der Mega Fun und in der Videogames gab es bestimmt auch Tests in etwa in dieser Zeit. Und Metroid kam da bestimmt auch unglaublich gut weg.
Bestimmt.
Das Schlimmste ist, ich habe seit vielen, vielen Jahren dieses Spiel als Japan-Import in der Sammlung stehen, weil ich das Cover extrem geil finde, das japanische. Aber ich habe es nie weit gespielt. Leider nicht.
Krass. Also ich hatte das ja mal, ich hatte mal die deutsche.
Die große
Box. Die deutsche große Box, allerdings in eher zweifelhaftem Zustand. Und die habe ich dann auf irgendeiner Retrobörse Rosenheim vor, ich glaube, 10 Jahren oder sowas, habe ich die dann veräußert. Und jetzt habe ich ja, vor 4 Jahren so eine Sammlung gekauft und da war ein US-Super Metroid ist da dabei gewesen.
Ah, in den USA war das ja in der kleinen Box.
Ja, genau. Es war eine kleine Box auf jeden Fall.
Und es gab dann noch die rote Packung, wie heißt die nochmal?
Classic. Also
quasi Classic, genau, richtig.
Die Classics.
Die gab es auch nochmal als PAL.
Ja.
Ja, dann geht's extrem ab irgendwie mit Tests zu Fußballspielen. Könnte daran liegen, weil ja gerade WM in den USA ist. Mit FIFA Soccer, mit World Cup USA 94, mit Kickoff 3. Haben wir schon mal 3 Fußballspiele, dazwischen noch NBA Action 94, ein Basketballspiel und The Incredible Hulk für Mega Drive.
Le Hulk.
Das ist der, der quasi auch das tolle, der auch das tolle Cover ziert. Mhm. Ich hab's auch das Hulk habe ich nicht gespielt.
Ich habe das Hulk gespielt, weil es mich tatsächlich interessiert hat. Und ich fand es auf dem Mega Drive wahnsinnig schlecht spielbar. Und auf dem Super Nintendo ein bisschen besser, aber insgesamt hat es überhaupt gar keinen Spaß gemacht. Tut mir leid.
Nee. Sieht auch furchtbar aus.
Na. Es ging so, aber nee, überhaupt gar nichts. Gar nichts, was mich länger dabei gehalten hat. Am Anfang so ein paar Intro-Bildchen, wie er sich halt irgendwie verwandelt, das war ganz nett. Und ansonsten absoluter Durchschnitt. Und ich fand es auf dem Mega Drive, die Schlägerei fand ich auch irgendwie schlechter als auf dem Super Nintendo. Alles auf einem niedrigen Niveau.
Es ist ja so ein Plattformer, ein Plattformer mit Gegner vertrimmen, oder?
Ja, das ist so ein bisschen so wie Robocop versus Terminator und genau sowas halt. Also, aber ich glaube, die Gegner, die gehen auch nicht kaputt und du musst tausendmal auf die einschlagen. Und wenn du auf denen stehst, triffst du sie nicht. Du musst also auch dann irgendwie wieder so ein Stück zurückgehen, dass du sie dann triffst. Oh, es ist so, also ganz ehrlich, nee.
Die typische, was ist der Hersteller? US Gold, gell?
Ja.
Die typische US Gold Spielbarkeit.
Also ein Trauerspiel.
Was ich vom technischen Standpunkt her geil fand, wobei da finde ich die PC Engine CD-Version noch geiler, das Art of Fighting für Mega Drive, was auf Seite 57 getestet wird. Ich finde es halt technisch geil, aber spielerisch ist Art of Fighting schlicht nicht meins. Das, also wenn, dann auf dem Neo Geo und ja. Auch da ist es schon nicht so das Spiel, was ich irgendwie unbedingt spielen wollen würde.
Es war halt damals der absolute Knüller. Ich weiß noch, wie ich das gesehen habe im Dynatex und quasi dort lang hingeschlagen bin. Diese riesigen Figuren und dann diese Zoom-Effekte. Also das war schon der Wahnsinn. Fürs Mega Drive fällt halt auch noch der Zoom-Effekt jetzt weg. Die ganzen Figuren sind insgesamt schon viel kleiner, weniger Animationsphasen. Und also heutzutage fragst du dich halt, okay, braucht kein Mensch, weil es gibt halt die Neo Geo-Fassung. Wozu sollte ich dann das Mega Drive spielen? Es ist wirklich, und es ist eine gute Umsetzung, aber der USP, das Zooming und diese riesigen Figuren fällt halt weg und damit ist es halt ein Prügler wie jeder andere. Gut gemacht, jetzt nicht schlecht, aber ja.
Ich denke, die Referenz auf Mega Drive war damals halt dennoch immer noch Street Fighter 2.
Ja.
Wenn man sich kloppen wollte.
Ja.
Dann zu Pete Sampras Tennis und zu Populous 2 und Dragon Slayer habe ich gar nicht viel zu sagen. Wobei jetzt gerade, wo ich sehe, das Dragon Slayer, das hätte ich mir, glaube ich, gern mal angeschaut. Weil das ist ja am Ende eben genau der Laserdisc-Automat, oder?
Ja. Also mal der Reihe nach beim Pete Sampras Tennis. Das ist ja so eine J-Card von Codemasters.
Stimmt, also die, wo man vier Pads anschließen konnte.
Genau, wo du halt zwei Pads an die Karte anschließen konntest. Und das ist ein Spiel, das habe ich sehr oft mit meinen Kameraden bei einem Bund gespielt. Mal halt vier Spielermodus. Unter anderem auch haben wir, glaube ich, das Micro Machines 2 gab es, glaube ich, auch mit dieser J-Card. Das haben wir auch viel gezockt. Und ich hatte, also meine Erinnerung sagte mir, das Pete Sampras Tennis war eigentlich ziemlich cool. Wo ich das jetzt nochmal gespielt habe, war es eher meh.
Okay.
Da lagen wahrscheinlich einfach zu viele hunderte Stunden Topspin und Virtual Tennis dazwischen. Also das
Virtual Tennis gab es damals ja noch gar nicht, richtig.
Also das ist tatsächlich, konnte ich jetzt nichts mehr mit anfangen. Also fand ich echt schräg. Bin ich gar nicht reingekommen. Hat mich gar nicht mehr gebockt.
Es sieht tatsächlich so unten auch bei dem Screenshot, wo da dieser Hecht gemacht wird. Es sieht ein bisschen so aus wie diese Family-Tennis-Teile, die es von Namco, glaube ich, gab. So, oder war das Human. Das sind ja die auch Final Match Tennis gemacht haben.
Ja.
Die haben dann ja auch auf Super Nintendo gab es ja auch so, rein von der Optik her würde ich das in die Richtung tun, aber wahrscheinlich ist einfach schlicht die Spielbarkeit nicht so schön.
Oder ich habe einfach das viel besser in Erinnerung gehabt, als es damals auch war, aber heutzutage war es nichts mehr für mich. Dann gut, Populous 2 habe ich nicht gespielt. Dragon's Lair ist eine super bescheidene Umsetzung des Laserdiscs-Automaten, weil sie halt wirklich nur wahrscheinlich das Ausgangsmaterial genommen haben und durch irgendeinen Dither-Filter durchgeschoben haben. Es sieht wirklich beschissen aus. Tut mir leid, kann man echt nicht anders sagen. Also das ist nicht gut umgesetzt. Das hätte auf Mega-CD deutlich besser aussehen können, aber hier haben sie einfach einfach das durch irgendeinen so Konvertierer gezogen und dann gepresst, fertig aus. Also es ist wirklich beschissen. Okay. Das sieht wirklich scheiße aus. Also da war ich sehr enttäuscht.
Jetzt kommen wir wieder zu einem Spiel. Das wurde schon mal getestet. Mhm. Und du wirst es immer noch nicht gespielt haben.
Korrekt.
Wir sprechen von Mega Man X, der erste Teil. Ich habe ihn leider immer noch nicht durch, aber es ist nach wie vor ein grandioses Spiel. Actionfeuerwerk, Wahnsinnsoptik, für, also auch für 16-Bit. Es ist quasi so ein bisschen Spielhalle zu Hause haben. Hm. Das ist schon extrem geil gewesen. Thema Spielhalle daheim haben. Mhm. Claymates ist zwar spielerischer Crap, ja, aber es hat teilweise Grafiken, die ziemlich geil ausschauen.
Das stimmt.
Wo man sich so...
Die Katze, gell, ist so, so cool.
Ja, cool animiert irgendwie und es ist ein frischer, neuer Stil, wie ich das empfinden würde.
Ja, aber das Spiel ist halt Quatsch.
Ja.
Ich bin ein bisschen rumgelaufen, weil man ist relativ gut vorangekommen und du verwandelst dich dann irgendwie in ein paar verschiedene Tierchen, unter anderem die Katze halt, die machen dann lustige Mimiken, Gestik, so. Also das war schon witzig, aber auch nichts zum Weiterspielen.
Ja, das Gleiche habe ich mit dem Spectre auf Seite 63. Hm. Da habe ich nur die Screenshots gesehen und hatte keinen Bock und habe es tatsächlich auch gar nicht angespielt. Weiß nicht, hast du das kurz reingetan oder so? Nee, auch nicht. Nee. Ich wüsste nicht mal, was es ist, aber dieser Screenshot, ich sehe es und habe schon direkt keine Lust gehabt, irgendwie mir das anzutun.
Wie Battlezone sieht das aus.
Stimmt. Und dann siehst du halt den Hersteller GameTech. Und dann dachte ich mir so, von GameTech kommt eigentlich immer nur GameTrack. Dann die haben doch diese Dings gemacht hier. Wer wird Millionär oder so? Oder diese, wie heißt das andere? Mit Glücksrad. Ah. Glücksrad kam auch von GameTech, genau. Ja, jetzt, Mensch, es kommen Highlight auf Highlight. Mhm. Jetzt haben wir Mortal Kombat CD für Mega-CD. Mhm.
Super, super. Also man sieht schon auf der linken Seite, das absolute Highlight ist der Morph-Effekt von Acclaim zu Arena aus dem Intro. Also es ist so ein bisschen schwierig, weil das Mortal Kombat CD, das Intro, ist halt mehr oder weniger nur dieser komische Videoclip, der damals rauskam zum Mortal Monday. Du erinnerst dich wahrscheinlich noch, wo dieses Kind da durch die Schluchten von New York läuft irgendwie und dann immer irgendwie Mortal Kombat. Kann man auf YouTube sicherlich angucken. Irgendwie war es das im Großen und Ganzen. Was es halt noch war, du musstest keinen Blutcheat mehr eingeben. Der war jetzt automatisch schon aktiviert. Und ansonsten, also ich habe mal reingespielt, jetzt für mich auf den ersten Blick hat sich nichts geändert, aber hier im Text steht irgendwo drin, dass ein paar mehr Sachen im Hintergrund wären und natürlich die Soundeffekte natürlich deutlich besser waren. Aber ansonsten, ja, kann man machen.
In der Quintessenz bleibt es halt Mortal Kombat.
Ja, es sieht jetzt auch nicht geil aus oder sonst irgendwas. Es ist halt, ja, kann man machen, ist aber im Vergleich zum Beispiel zu einem Eternal Champions fürs Mega-CD, was ja wirklich ein anderes Spiel ist als die Modulversion, ja, ist es halt so ein Abfallprodukt, würde ich fast sagen. Einfach auf CD gebrannt, irgendwelche blöden Intros dazu, fertig aus, nochmal Kohle machen. Ja.
Der Satz, der ist auch, heutzutage kann man sich das so fast nicht mehr vorstellen. Nach der Indizierung des Megadrive-Moduls holte Acclaim nur eine begrenzte Auflage nach Deutschland. Weitschweifende Distribution, Presserummel und aufwendige Werbekampagnen werden diesmal nicht bemüht. Mhm. Die CD wird sich so oder so verkaufen, noch bevor die Jugendschützer Probe spielen.
Genau.
Tja, ja, tatsächlich, Mortal Kombat musstest du dann irgendwie ab dem ersten Teil, war das ein Selbstläufer.
Ja, total.
Es gab zwar Werbung, aber die haben sich immer verkauft und die Fans wussten einfach auch immer direkt, wann ein Spiel rauskommt und so.
Mhm. Ja.
Ja, World Heroes Jet ist der nächste Test. Mhm. Auf Seite 65, ein Kurztest für Neo Geo. Mhm. Ich hatte tatsächlich damals das Modul. Mhm. Ich mag immer noch diesen... ich weiß nicht, wie er heißt, dieser Captain, genau, Captain Kidd ist der, hier macht er gerade dieses Special mit dem Piratenschiff. Es gab auch das Special, dass er so ein Hai, Wasserwelle in Form eines Hais.
Ja, ich erinnere mich.
Ist auch mega. Also das sieht halt einfach, die Animationen von World Heroes waren auch schon legendär. damals. Und es war gespielt. Halt, das war ein bei Gnadenlos damals, also hier Gamezone, habe ich das für 40 Mark irgendwann mitgenommen. War natürlich cool. Also hab's lange nicht mehr, aber das war ja, habe ich dir mal erzählt, dieses, oder hab's auch im Podcast schon erzählt, dass ich ja irgendwann für Neo Geo 12 Spiele hatte und keins dieser Spiele hat mehr als 40 Mark gekostet.
Ja, die Hälfte von Pierre.
Genau. Pierre und Gamezone halt auch. Bei Gamezone gab es dann Neo Geo-Spiele auch immer irgendwie um die 40 Mark. Das war immer ganz cool.
Herrlich.
Lass mich raten, den Yogi Bear auf Super Nintendo mit 48%, den hast du dir auch nicht weiter angeschaut, oder?
Ich habe ihn mir angeschaut, weil ich gedacht habe, ach komm, aber der ist auch, geht gar nicht. Junge, Junge, Junge.
Es gab schon echt viel Lizenzmüll.
Und das ist wirklich, also es macht gar keinen Spaß, wirklich. Ugh. Und mehr kann ich nicht dazu sagen. Also es war wirklich, das ist so ein Spiel, wo du sagst, hey, Yogi Bär, das ist bestimmt irgendwie cool, sieht nett aus oder irgendwie. Aber nee, völlig lieblos. Mhm. Nee, wieder ausgeschaltet, gar keinen Bock drauf gehabt. Weiß nicht, ob du noch was dazu zu sagen hast, ich glaube nicht.
Gar nichts, kein Wort.
Dann kommen wir zur Seite 67. Und wahrscheinlich haben sie da einfach auch gesagt, okay, Grindstormer, was geben wir da für eine Wertung? Ach, es kommt auf Seite 67, vergeben wir 67%.
Stimmt, sehr gut.
Keine Ahnung, in Japan heißt das Ding VV, also V5, kann man auch umstellen hier in den Optionen. Und das ist ja sowas wie mehr oder weniger so der Anfang der Bullet-Hell-Spiele. Und es sieht halt leider auf dem Mega Drive nicht so geil aus, muss ich sagen. Also da fehlen einfach, fehlen Farben. Also ich wollte es gerne mögen, aber es hat mich nicht angesprochen, weil es mir irgendwie, das sieht so aus wie, das ist für was anderes programmiert und gemacht, aber nicht fürs Mega Drive. Also auch so mit diesem, die Farben nicht so schön. Das war dann so gegen Ende, ich weiß nicht, ob du das auch noch so in Erinnerung hast, gegen Ende der Mega Drive-Zeit wurde dieses Dithering bei den Farben viel zu viel angewendet. Also statt dass man irgendwie eine andere Farbe sucht, hat man immer irgendwie diese Gitter verwendet. Und das wurde dann immer bescheidener und bescheidener. Und das ist ja auch so der Fall. Also mir hat es tatsächlich keinen Spaß gemacht.
Jetzt lass mich noch einen Karlauer bringen. Mhm. Ich liebe es, wenn ein Toa-Plan funktioniert.
Ja, genau.
Also Grindstormer ist von Toa-Plan. Ich mag tatsächlich die V5-Variante lieber. Mhm. Weil bei Grindstormer ist es so, also die US-Version ist quasi so, du bekommst deine Extras, so wie bei Salamander, also du bekommst eine Kapsel und dann ist das bessere Laser oder du bekommst eine Kapsel und dann ist es mehr Schuss, Streuschuss, Surtschuss, was auch immer. Wenn du die japanische Variante umschaltest, ist es so, dass du quasi das Gradius-System hast. Mhm. Also du sammelst immer wieder Power-Ups ein und kannst dann anhand einer Auswahlleiste sagen, was das machen soll.
Okay.
Und das mag ich eigentlich dann ganz gern, weil es gibt so ein bisschen eine taktische Komponente. Tatsächlich ist es nicht mein Lieblings-Shoot'em-up. Egal jetzt, ob du Arcade sagst oder Mega Drive. Mhm. Ich mag es aber schon irgendwie ganz gern und ich habe auch eine Zeit lang schon rein investiert, aber es ist mir zu schwer. Das wird irgendwann auch völlig absurd. Also was heißt irgendwann? Das geht eigentlich schon in der ersten Stage los, dass es zum Teil wirklich ganz schön hart ist, weil es auch so Gegner gibt, die einfach unfassbar viele Bullets schlucken.
Ja.
Also ja, es ist prinzipiell ein schönes Spiel. Ich finde, es ist nicht mehr das wert, was es heutzutage kostet. Das ist nämlich auch noch teuer.
Ja.
Und das nächste Problem ist, wenn du jetzt selbst ein tipptopp erhaltenes Exemplar bekommst, es ist eins von den Mega Drive-Spielen, wo gerne die Chips kaputt gehen.
Ach, echt?
Die einfach dann nicht mehr laden.
Okay.
Das ist ein bisschen ein Problem bei Grindstormer. Ja, genau. Dann kommen wir wieder zu dem Spiel, was dir viel, viel mehr getaugt hat. Ach, wo du aber auch eine sehr, sehr traurige Geschichte dazu zu erzählen hast. Wir sind bei Heavenly Symphony, dem Formel 1 World Championship 93 F1 Rennspiel auf Mega-CD. Mhm. Seite 68, 69. In diesem Sinne Manege frei für Wolfgang.
Damals war ich absolut gehypt von dem Spiel. Also wenn man die Screenshots anguckt, sieht man schon, für die damalige Zeit sah das halt extrem gut aus. Und dann noch mit Zoom-Effekten auf dem Mega-CD konnte nur gut werden. Und ich habe das damals, das gab es ja nur japanisch erstmal, und ich habe das ich weiß nicht, glaube ich, wahrscheinlich Maniac oder Videogames, Kleinanzeigen, habe ich das getauscht gegen eine US Luna 1, weil das hatte ich durchgespielt. Das
ist Wahnsinns.
Und ich wollte unbedingt dieses Heavenly Symphony haben und das hat halt überall 130 irgendwas Euro Mark gekostet. Und irgendjemand hat es dann halt gegen Lunar getauscht. Und dieses Getauschte steht auch immer noch bei mir im Schrank, weil es natürlich logischerweise kein Mensch mehr braucht und will heutzutage und auch zwischenzeitlich dann nicht mehr. Aber ich habe sehr viel Zeit damit verbracht. Ich habe das wirklich, das wollte ich auch mögen und ich habe es auch gemocht. Die Präsentation ist einfach der Knaller. Also das war wirklich Formel 1 für zu Hause, hat super Spaß gemacht, durch die ganzen Teams durchzugehen, dich hochzuarbeiten. Das war echt super. Jetzt im Nachhinein oder wenn man es wieder anguckt, Präsentation immer noch top. Ja, die Videos ein bisschen griselig, aber alles nicht so schlimm. Ja, aber
das sah schon beeindruckend aus. Das fand ich schon auch.
Ja, allerdings das Spiel an sich ist sehr schlecht gealtert. Irgendwie habe ich mich mal reingesetzt, habe mal eine halbe, dreiviertel Stunde habe ich mal rein investiert und bin tatsächlich ein paar Runden gefahren. Also man kommt schon wieder rein, aber das Fahrgefühl ist halt nicht so geil. Aber es ist deutlich besser. Es ist deutlich besser als bei einem Monaco Grand Prix oder sowas.
Aber das ist ja mein Problem irgendwie fast mit allen auf realistisch getrimmten Rennspielen, die es aus der Zeit gibt. Mhm. Ich sehe schlicht keinen Grund mehr, das heutzutage noch zu spielen, wenn es einfach Spiele gibt, die realistischer sind und einfach geiler, wenn man es realistisch möchte.
Ja, ja,
wenn ich jetzt einen Arcade-Racer möchte, dann kann ich immer noch ein uraltes Ridge Racer oder Outrun oder irgendwas spielen. Aber sowas auf Realismus getrimmt ist schlicht nicht meins dann. Mhm. Im Retro-Segment.
Also man, ich sag mal so, wer das damals nicht gespielt hat, der wird das heute auch einschalten und ausmachen, außer du bist jetzt wirklich jemand, der sich damit richtig auseinandersetzen will und dann sagt, okay, im Kontext der Zeit war das so und so und gut. Also man sieht es auch hier, so wie ich das jetzt mache, auf der Seite 69, wenn du unten links guckst, da hast du halt diesen Stadtkurs. Ich glaube, das ist wahrscheinlich Monaco. Mhm. Es gab schlicht nirgendwo solche Aufbauten und dieses ganze Drumherum. Also das war, ich meine, wir reden hier davon, das ist 3 Jahre vor Formel 1 für die PlayStation. Was ja auch, du erinnerst dich sicherlich noch, weiß nicht, ob du das gespielt hast. Das erste.
Mein Freund, also unser Freund Ginny,
ja,
hat das zu Tode gespielt in der WG damals.
Natürlich, also
das, ja. Und ich saß daneben und habe immer zugeschaut. Aber der hat das geliebt.
Das war ja wie Fernsehen. Und ja,
stimmt.
Ja, das war ja so. Also ich meine, die Kommentatoren, die Einblendungen, das war ja wie, als würdest du sonntags das Rennen gucken. Und das Heavenly Symphony war 3 Jahre vorher quasi, das war der Einstieg dahin. Also da hatte das alles irgendwie schon so Rennwochenende, die ganzen Sounds und du hattest ja immer so ein Pitlane-Feeling. Also es war, also ich fand's geil. Und ich habe das auch wieder gemerkt, wo ich das jetzt wieder mal reingespielt habe. Die Atmosphäre war einfach super. Damals Top-Spiel auf jeden Fall und habe da gute Erinnerungen dran. Heutzutage natürlich, braucht kein Mensch.
Und das gab's aber auch PAL, ne?
Gab's dann auch PAL in US, ja.
Also ich sehe vor mir halt diese dicke Box in PAL, die es da
mit diesem,
im Laden früher
war. Ja, ja, mit diesem weiß-bunten Cover da, ne?
Mhm, genau, so, ne, so bläulich.
Ja, ja, ja.
Mit so einem Rennauto halt irgendwie drauf, genau. Bist du wieder, hast du wieder normalen Puls?
Ich habe fertig.
Dann können wir ja noch über die Chaos Engine reden oder auch nicht, weil das Komische ist, immer wenn ich mir so die Screenshots anschaue, ich denke mir jedes Mal so, eigentlich könnte mir das schon gefallen, aber irgendwas hat das Spiel, warum ich da keinen Bock drauf habe.
Ja, für mich ist es einfach, also ja, es klingt jetzt auch blöd, aber für mich ist es zu sehr Amiga. Mhm. Also für mich ist es zu sehr Amiga-Spiel und halt, du gehst ständig drauf und irgendwie, nee. Mich spricht auch dieses ganze Setting irgendwie. Hat mich schon, ich glaube, ich habe es auf dem PC damals mal gespielt. Nee, not my cup of tea.
Ja, dann beenden wir quasi den Testteil schon wieder auf einer negativen Note. Das kann schon gar nicht wahr sein.
Passiert ja gar nichts mehr.
Danach kommt nur noch RBI Baseball 94 und Mario's Time Machine. Und ich habe sie mir beide nicht angeschaut, ganz genau.
Nein.
Das war mir zu ermüdend. Und selbst im Handheld-Teil, ich meine, da ist diesmal
das drin
Tetris 2, Lawnmower Man und Battletoads Double Dragon. Also ich mag auch das Battletoads Double Dragon nicht auf Super Nintendo. Ich finde es auch da schon Käse. Dann brauche ich es auch nicht auf dem Game Boy. Also ja, schade, aber irgendwie war das nicht so das tolle Heft.
Nö, es gab halt einfach
nicht. Ein lustiger Leserbrief war noch.
Oh.
Die Amiga Maniacs, wo sich einer darüber moniert, dass so wenig CD32-Tests drin sind. Ich glaube fest an den Erfolg des CD32 auf dem deutschen Markt. In Deutschland wurden mehr als 25.000 Einheiten verkauft und die Zahlen steigen stetig. es kommt noch besser. Allein in meiner Kleinstadt kenne ich bereits 5 Leute, die das CD32 zu Hause haben.
CD32 for President.
Du hast nicht vergessen, das kam quasi, der Leserbrief kam im Juli, also vielleicht haben sie den im Mai oder Juni erhalten. Und im Mai oder Juni, wie wir letztes Mal lernen durften, hatte ja Commodore dann schon Konkurs angemeldet.
Ja.
Also da war es dann halt leider schon vorbei.
Da war es schon rum, die Nummer.
Ja. Dann haben wir noch unsere geliebte Hero-Rubrik auf Seite 88. Turrican. Da ist diesmal Turrican drin, genau. Mit einem, ich würde behaupten, fast ersten Screenshot von einem Endboss bei Super Turrican 2.
Genau.
Das ist unten dieser Anime-Schlund. Ich finde da das Bild nicht so gelungen. Also das große quasi A4-Bild vom Rand McGuire finde ich irgendwie nicht so cool.
Das ist so generell so ein Turrican-Problem. Cover-Artwork für Turrican ist meistens leider nicht so geil.
Das ist, ja, gebe ich dir recht. Tatsächlich, ja. Und dann war's das, glaube ich, mit diesem Heft, oder?
Ja.
Oder hast du noch irgendwas jetzt gesehen, wo du sagst, Mensch, Christian, darüber müssen wir reden?
Nee, gar nichts. Gar nichts. Dafür aber die Vorschau fürs nächste Heft.
Ja, die ich auch sehr spannend finde, weil es ist im Test Stunt Race FX. Es ist im Test Superkonflikt, was mich ein bisschen wundert, weil
das da
ist
die
US-Version auch schon ewig draußen, genau. Ja. Dann Way wird getestet für Mega-CD von Working Designs, wo ich, das musst du mir dann erzählen, ob du das durchgespielt hast
damals. Ja, hab ich.
Okay.
Kann ich schon mal sagen.
Genau. Dann Outrunners für Mega Drive wird auch getestet. Jetzt ist ja schon wieder ein King of Dragons gelistet. Das andere war Knights of the Round.
Ja.
Sind halt alle sehr ähnliche Spiele.
Ja.
Es gibt einen Vorbericht zu einem Parodius, Fantastic Journey, also Parodius 2 quasi. Ein Vorbericht zu Super Indiana Jones. Also ich würde behaupten, es gibt keine Ausrede. Man muss in den Retroplays, sage ich schon, in den Zocksofa-Podcast vom August 1994 auch reinhören.
Auf jeden Fall.
Vorher müssen wir aber noch klären, welches Spiel würde denn bei dir in der Sammlung bleiben, vom Heft 794 jetzt?
Ich habe es ja eigentlich bei meiner Besprechung schon gesagt, das bleibt wahrscheinlich einfach in der Sammlung, weil es auch unverkäuflich ist, das Heavenly Symphony. Wie gesagt, ich habe wirklich gute Erinnerungen dran und habe das auch in der US-Version. Das bleibt auf jeden Fall. Ansonsten ist auch nicht wirklich was dabei, wo ich sage, also gut, ist ja Super Metroid. Tut mir leid, ist halt nicht so meins. Nö, ist tatsächlich das Heavenly Symphony, was bleibt. Und ist auch nichts, wo ich sage, von den anderen, die müsste ich irgendwie haben.
Ja, bei mir ist es das Cotton 100. Das hätte ich vielleicht gerne wieder für Super Famicom. Wäre aber jetzt auch kein unbedingt muss es her. In der gleichen Liga spielt irgendwie Grindstormer, also V5. Ich mag das tatsächlich gern, aber aufgrund der schon angesprochenen Problematik würde ich es mir nicht nochmal kaufen. Und es ist mir auch schlicht zu teuer. Und ich finde es auch nicht so super gut, dass es jetzt unbedingt in die Sammlung gehört. Ja. Und du, wie du ja weißt, ich strukturiere das jetzt ja immer sehr nach dem, was mag ich tatsächlich so richtig, richtig gern, und genau deswegen muss es in der Sammlung stehen.
Genau.
Das da fällt gut. Mir im Übrigen gerade noch ein, Spiele, die ich richtig gut finde, die ich aber nicht in der Sammlung stehen habe, von Limited Run Games kommt jetzt ein Re-Release oder ist jetzt angekündigt worden in ihrer letzten Präsentation von Ninja 5.0, also Ninja Cop, aber irgendwie kommt es nicht für Game Boy Advanced, irgendwie kommt es nur für Switch und PlayStation 4 oder so.
Kein Modul?
Und ja, hat mich auch gewundert und ich werde es dann, und ich glaube, dann werde ich es nicht kaufen, weil wenn, hätte ich ein Re-Release für GBA gekauft. So nur für die Switch, weiß ich nicht, ob ich das brauche.
Nee.
Jo.
Ich glaube nicht.
Ansonsten, wir haben, glaube ich, in unserem nicht vorhandenen Blog haben wir keine Kommentare bekommen. Es sieht aber so aus, nachdem ich jetzt in dem Monat ja gar keine Zeit hatte, dass unter zocksofa.de jetzt nun wirklich der richtige Blog nun mal live gehen sollte. Er ist, glaube ich, im Hintergrund auch schon sehr weit, aber ich müsste da noch ein bisschen Zeit investieren, um dass er genau so ist, wie ich ihn mir vorstelle. Und ansonsten, ja, haltet uns die Treue. Vielleicht ist der August wieder etwas umfangreicher. Ich denke mal, spätestens ab September wird es umfangreich. Mhm. Im Moment ist halt so ein bisschen Sommerloch. Und ja, ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß damit. Wolfgang, du auch. Ich bin raus. Tschüss.
Ich hatte großen Spaß. Danke, Chris, für den schönen Abend. Und ich freue mich auf in einem Monat. Und euch schöne Sommerferien, schöne Sonne. Geht mal baden, geht mal vor die Tür. Aber trotzdem nicht das Zocken vergessen. Bis nächsten Monat. Macht's gut.